Nun, manchmal sind es die einfachen Dinge des Lebens, die schwierigsten Dinge des Lebens sein könnten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die einfachsten alltäglichen. Zum Beispiel, wenn ihr, mir ist das schon oft geschehen, ihr sucht eure Brille oder ich suche meine Brille, die Brillenträger überall. Und ich frage meine Frau und sie sagt, du hast sie auf der Nase. Und ich so, ups, oh ja, okay, stimmt. Oder man schreibt eine Arbeit für die Schule, man schreibt das Ding und man versucht, also ich meine jetzt so eine Arbeit, so eine schriftliche Arbeit, die man dann abgeben muss und dann korrigiert man das und guckt das durch und liest das immer wieder, versucht die Fehler herauszufinden und guckt das durch und dann gibt man's ab und dann der Schreck. Ein Tippfehler in der Überschrift. Ja, also ich meine, die offensichtlichsten Dinge, die einem an den Kopf springen sollten, kennt man manchmal nicht. George Orwell sagte das mal, formulierte das mal so, er sagte, manchmal ist es die wichtigste Pflicht intelligenter und denkender Menschen, das Offensichtliche wieder neu zu formulieren. Zitat Ende. Wir müssen lernen, das Offensichtliche oder vielleicht auch das Zuvertraute wieder neu anzuschauen und neu zu formulieren. Nun, uns Christen kann es manchmal auch so ergehen, dass wir die Dinge direkt vor unserer Nase haben, aber irgendwie nicht so richtig erkennen, was der Wert ist. Wir werden gerettet durch die Gnade. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, einige von euch haben das vielleicht nicht so erlebt, aber wenn ihr zum Glauben kommt, wenn ihr errettet werdet, wenn ihr Christus erkennt, die Wahrheit erkennt, das erste Mal, alles ist spektakulär, alles ist neu, man verschlingt plötzlich, man sieht, man liest zum ersten Mal die Bibel, man denkt, boah, das ist ja Wahnsinn, noch nie gesehen sowas, man ist total begeistert. Und dann sind diese Leute oft auch total Feuer und Flamme und das ist sehr erfrischend. Ich weiß nicht, wenn jedes Mal, wenn wir Neubekehrte sehen und erleben, das ist irgendwie so eine erfrischende Sache. Aber manchmal ist es dann auch so, dass diese Leute dann auch ein bisschen unreif sein können. Ist nicht immer so, aber bei mir war das so. Die können dann auch ein bisschen ungeschickt sein. Ich weiß nicht, ob man das auch erlebt hat, so von Anfang. Es war bei mir zum Beispiel so. Ich bin dann auf die Straße gerannt und habe evangelisiert. Bin dann da rumgerannt in den Gassen im Heavy-Metal-Outfit mit dem Alice Cooper-T-Shirt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Pause gemacht, um eine zu rauchen. Und dann habe ich wieder weiter evangelisiert. Ja, es war nicht ganz so geschickt. Ja, ich musste noch einiges lernen da ganz am Anfang. Aber wir tun Buße, wir erkennen das alles von neuem, es ist ganz frisch für uns. Aber dann kann sich plötzlich so ein Trott einstellen im christlichen Leben. Es kann plötzlich alles so normal werden für uns. Ja, man geht halt zur Gemeinde, man hört sich eine weitere Predigt an, man liest jeden Tag seine Bibel, man meinetwegen ein Kapitel, man macht einen Haken in den Bibelleseplan, man betet ein Gebet. Und das geht dann weiter und weiter und alles ist irgendwie so normal geworden. Und das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, dass Christus für meine Sünden gestorben ist, ist irgendwie auch so normal. Man hat das schon so oft gehört. Oh, jetzt kommt wieder eine evangelistische Botschaft. Okay, ausschalten, habe ich alles schon gehört, kenne ich alles schon. Wir stehen dann auch in der Gefahr, uns irgendwo einen anderen Kick zu holen. Ja, wir suchen dann plötzlich nach mehr, weil wir sind irgendwie nicht mehr zufrieden mit dem, was das Evangelium uns bietet. Wir versuchen vielleicht einen anderen Kick zu finden in Gefühlen, Gefühlserlebnissen. Ja, deshalb sind Gemeinden heute so erfolgreich, die sehr stark auf Emotionen Wert legen und eine fast eine hypnotische Manipulation betreiben mit der Musik und mit der Show und mit allem Möglichen. Oder auch durch eigene Werke. Vielleicht ist es deine eigene Frömmigkeit, wo du dir deinen Kick suchst. Oh, ich lese so viel Bibel wie kein anderer bei uns in der Bibelgemeinde, ja? Vielleicht ist es das, wo du dir deinen Kick suchst. Eine neue Erfahrung, ein Gefühl, Werke. Ich bin viel frommer als der da drüben. Guck mal, wie der noch Schwierigkeiten hat. Ich bin da schon lange drüber hinweg. Wir verlieren aber dabei total den Fokus. Wir verlieren total das Wichtigste aus den Augen. Wir verlieren letztlich das Evangelium, die Botschaft des Kreuzes völlig aus den Augen, wenn wir so denken. Wir müssen verstehen, und ich habe das schon ein paar Mal so angesprochen und anklingen lassen, und heute möchte ich wirklich darauf eingehen, das Werk Jesu Christi, dass diese Botschaft vom Kreuz, wie sie Paulus nennt hier in unserer Textstelle, die wir heute zusammen anschauen wollen, ist nicht nur das Mittel zu eurer Errettung, sondern es ist dein und mein Leben. Wir werden nicht nur am Anfang gerettet durch das Evangelium. Wir erkennen, Jesus ist gestorben für meine Sünden. Ich bin errettet. Wunderbar. Jetzt gehen wir weiter zu höheren Sphären. Nein! Nein! Es ist unser Leben, das Kreuz. Wir leben täglich aus dieser einen Wahrheit, Tag für Tag. Und leider geht das oft verloren. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann werden wir die Bedeutung des Kreuzes verlieren aus unserem Leben. Es wird irgendwie so verschwinden, verblassen. Und wir konzentrieren uns auf unsere religiösen Gewohnheiten. Eben unsere Gefühle oder unsere Werke oder unsere Dienste oder was auch immer. Steht dann plötzlich im Zentrum. Nicht, dass wir dann plötzlich sagen, ich glaube nicht an Jesus oder sowas. Das meine ich nicht. Aber das Kreuz, wir verlieren diesen Fokus. Wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Tatsache, wie wir gerettet sind und wie wir auch leben. Aus welcher Kraft wir leben. Und das kann verloren gehen. Nun, ich sage das auch, weil eine ähnliche Situation gab es nämlich auch bei den Korinthern, im Korintherbrief, den wir jetzt gerade studieren, gab es ähnliche Konflikte, ähnliche Schwierigkeiten. Die Korinther hatten auch irgendwie Mühe, die korinthischen Christen diesen Fokus zu bewahren. Sie wollten nun, da sie jetzt gerettet seid, sie wollten etwas Neues. Sie wollten jetzt auch plötzlich große Philosophen sein. Sie ließen die Einflüsse ihrer Kultur in die Gemeinde hinein. Ihr könnt euch erinnern, die Korinther, das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, aber dass Korinth in der Gemeinde war. Ja, eine pluralistische, eine selbstverherrlichende, eine erfolgsorientierte Gesellschaft. Und sie ließen sich davon anstecken, von diesen Ideen. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Es kam zu Spaltungen und es kam zu Streitereien. Jeder bildete sich etwas ein auf die Erkenntnis, die er hatte. Und sie fingen an zu streiten, wie kleine Kinder. Ich gehöre zu dem. Nee, ich gehöre zu dem. Das ist mein Held, das ist mein Idol. Ich bin des Paulus, ich bin des Petrus. Sie fingen an zu streiten. Jeder rühmte sich seiner Erkenntnis und seines Philosophen, zu dem er sich hielt. Ähnlich wie heute bei Calvinisten und Lutheraner und wie sie alle heißen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf Menschen konzentrieren. Wir glauben nicht das, was Calvin glaubte, nur das, wo er biblisch war. Da glauben wir das, was Calvin glaubte. Ansonsten glauben wir das, was die Bibel sagt. Und dabei müssen wir bleiben. Aber die Korinther waren so ähnlich. Sie haben dann so, sich selbst dann plötzlich als Superphilosophen gesehen. Sie wollten sich da der Kultur anpassen, weil das war da gang und gäbe. Aber eigentlich sollte sie das Verständnis des Evangeliums demütigen. Paulus will ihnen das deutlich machen. Er sagt, ihr solltet eigentlich demütig sein. Ihr solltet einander lieben. Ihr solltet einander den Vortritt lassen. Ihr solltet einander höher achten als euch selbst. Ihr solltet zusammenhalten in der einen Überzeugung. Das ist Vers 10 in Kapitel 1, wenn ihr da schon aufgeschlagen habt, in Kapitel 1 im Korintherbrief, in Vers 10, ermahnt er sie, einmütig zu sein, keine Spaltungen zuzulassen. Und sie sollen zusammenhalten in derselben Gesinnung und Überzeugung. Und das ist diese eine Gesinnung, diese eine Überzeugung, diese eine simple Botschaft. Es ist das Wort vom Kreuz. Es ist die Erlösung durch das Werk Jesu Christi. Und das ist das Gegenmittel gegen alle Spaltungen und Streitereien in einer Gemeinde, auch bei uns. Sobald wir diesen Fokus verlieren, fangen wir uns an, gegenseitig zu streiten, zu bevormunden. Ja, die Farbe dieses Teppichs gefällt mir nicht. Diese Musik gefällt mir nicht. Wir fangen uns an, über diese Nebensächlichkeiten zu streiten. Oder eben, wie gesagt, ich konzentriere mich da auf mich selbst, auf meine Werke. Ich bin frommer als der andere. Wir vergleichen uns untereinander. Und all diese Dinge bringen uns weg von dem Kreuz, von dem Fokus, den wir haben sollten. Und Paulus bringt hier seine Enttäuschung zum Ausdruck, auch gegenüber den Korinthern. Er berichtet hier in Kapitel 1, Abvers 11, wie er diese Berichte hört, durch die Leute der Chloe, wie ihm diese Streitigkeiten zu Ohren kommen, wie sich das sozusagen herunter rumspricht bis nach Ephesus, da wo er war. Und er sagt ganz sarkastisch in Kapitel 1, Vers 13, ist denn Christus etwa zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Was ist eigentlich los mit euch? Ja, er sagt, das gründet sich doch nicht auf mich. Ich habe doch nicht, das ist nur, lasst, Christus ist ein Erlöser und ihr sollt eine Gemeinde sein. Ihr sollt zusammenhalten. Und wir haben uns diese Folgen angeschaut, beim letzten Mal, vor ein paar Wochen. Eine Gemeinde kriegt einen schlechten Ruf, es bilden sich Klicken innerhalb der Gemeinde, es bilden sich sogar lehrmäßige Irrtümer. Man hält dann plötzlich von Menschen mehr als von Christus selbst. Und wie gesagt, sie verloren den Fokus. Genau da setzt Paulus nun an. Sie hatten den Fokus, sie hatten diese Konzentration auf das Evangelium, dass das im Zentrum stand. Diese Botschaft, sie haben das verloren. Auf die Botschaft vom Kreuz, wie er sie nennt, oder das Wort vom Kreuz in Vers 18. Und dahin möchte Paulus sie jetzt wieder zurückbringen, zu dieser Einfachheit, zu dieser simplen Botschaft. Nicht, dass sie eben denken, sie seien jetzt bessere Philosophen, sie können sich jetzt irgendwie, sie können sich was einbilden, sie können damit angeben mit dieser Erkenntnis, sie können sich untereinander debattieren und bestreiten. Nein, sie sollen zurückkehren zu dieser Einheit, zu dieser einen Botschaft. Weil diese ganzen Streitereien, die Korinther verwickelt waren, machen im Lichte dieser Botschaft überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Eine gespaltene Gemeinde ist ein Widerspruch in sich selbst. Weil Christus ist gekommen, um uns zu vereinen. In ihm, in seiner Wahrheit. Und wenn wir uns zerstreiten, ist es ein völliger Widerspruch gegen das Evangelium. Es ist ein schlechtes Zeugnis. Es schadet der Schlichtheit und Einfachheit dieser Botschaft. Es macht uns letztlich unglaubwürdig. Ihr redet alle von Liebe und Vergebung. Und jetzt guckt euch mal an, ihr Streithähne. Genau das heißt es dann aus der Welt. Und das ist so schade, dass man das heute beobachten kann in der christlichen Szene. Es gibt hunderte von verschiedenen Denominationen und alle Denominationen betonen irgendeine Sonderlehre. Das ist furchtbar. Und schade. Nicht, dass ich mich jetzt hier für die Ökumene ausspreche, denkt, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin absolut gegen die Ökumene. Ich bin dafür, dass wir zurückkehren zur biblischen Botschaft. Das, was uns hier gesagt wird, dass wir das einfach annehmen mal. Und nicht versuchen, irgendwie hier rumzudrehen und zu manipulieren und es anzupassen an unsere Kultur. Ich fand das so gut, wie klar und deutlich Dieter am Freitagabend diese Botschaft rübergebracht hat. Einfach, war kurz, aber deutlich. Und genauso muss es sein, ohne Umschweife. Sagt es einfach direkt, es hat keinen Sinn. Wir versuchen das nicht den Leuten schmackhaft zu machen. Die werden das nicht mögen. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist was? Eine Torheit für die verloren gehen. Sie können es nicht verstehen, wenn Gottes Geist sie nicht erleuchtet. Wir brauchen uns gar nicht Mühe zu geben. Wir brauchen uns nur Mühe zu geben, klar und deutlich zu sein. Aber wir wollen das viel mehr weiterziehen jetzt und sagen, okay, die Menschen werden gerettet durch die klare Botschaft, das klare Verständnis. Aber wir werden eben, wie gesagt, nicht nur durch das Evangelium gerettet, sondern wir leben vom Evangelium. Das Evangelium bringt nicht nur unsere Errettung, es bringt eine neue Perspektive in dein Leben. Es ist eine Weltanschauung. Es ist nicht einfach nur eine Hosentaschenreligion, die du dir da so reinsteckst, so ein Ticket zum Himmel, und du denkst, okay, jetzt bin ich noch Christ und das Leben geht weiter wie eh und je. Nein! Und das ist das Leben aus dem Kreuz. Du kreuzigst deinen Verstand, du kreuzigst deine Gefühle, alles muss ans Kreuz, alles muss weg und es muss neu werden. Das ist diese Botschaft. Und wir verstehen das manchmal nicht so ganz, wir denken immer nur an die Errettung. Nur, ich sage das nur in Anführungsstrichen, sage nicht, dass es abwertend, ich meine das nicht abwertend, ich meine nur im Sinne von wir als Christen, die wir bereits gerettet sind, wir verstehen nicht, dass das auch unser Lebensblut ist, diese Botschaft. Und lass uns jetzt nochmal hier anfangen, in 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 10, das zu lesen, einfach, dass ihr diesen Zusammenhang habt, und dann lesen wir bis und mit Vers 18. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend in der Bibel. In den deutschen Bibeln, jetzt zum Beispiel in der Schlachter, habt ihr hier diese Überschrift dazwischen und diese Parallelstellen. Aber vergesst bitte nicht, diese Dinge stammten nicht da in den Originalmanuskripten, okay? Paulus hat das in einem Stück geschrieben. Und das gibt uns manchmal so, das unterteilt die Bibel manchmal so in künstliche Abschnitte. Aber es gehört eigentlich zusammen. Es ist ein einziges Argument. Es geht um die Einheit. Um die Einheit in dieser Gemeinde. Und zwar beginnt das in Vers 10 hier und das geht durch bis und mit Kapitel 4. Das ist ein riesiges Argument. Und wir müssen irgendwie unsere Arme darum kriegen, unsere Gedanken darum kriegen, dass wir nicht uns in den Details verlieren. Er schreibt hier in Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, das ist Petrus, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft und sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt achtet euch hier drauf. Und zwar nicht in Redeweisheit, das ist Weisheit der Rede, so wie die Philosophen, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn, es kommt die Begründung, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes oder eine Gotteskraft. Also ihr seht, es ist damit verbunden. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu taufen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin auch nicht gekommen, um das irgendwie einzupacken in Redeweisheit und irgendwie das so zu verkaufen, wie das eure Philosophen machen. Sondern ich bin gekommen, um das einfache Evangelium zu verkündigen, denn sonst wird es entkräftet, weil das Wort vom Kreuz ist sowieso eine Torheit für die, die verloren gehen. Aber für uns, die wir gerettet sind oder gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Nun, was Paulus hier erwähnt, um sein Argument für die Einheit dieser zerstrittenen Gemeinde weiterzuführen, diese Botschaft, dieses Wort, bedarf einer Erklärung. Wir müssen uns bewusst sein, dass Paulus hier wiederum einiges voraussetzt. Wir erinnern uns, Paulus war in Korinth, er hat die Korinther unterrichtet, sie wussten bereits, sie haben vieles gehört und er setzt hier gewisse Dinge voraus. Und wie wir gesehen haben in Vers 18, das denn, es leitet eine Begründung ein, es bezieht sich auf Vers 17. Und da erwähnt Paulus das Evangelium, dass er das nicht in Redeweisheit verkündet, wie die griechischen Philosophen. Philosophie heißt eigentlich so viel wie Phileo, das ist Liebe, und Sophia ist die Weisheit, ist die Liebe zur Weisheit. Es ist menschliche Weisheit. Und nicht so habe ich das verkündigt, sagt Paulus. Nicht in Redeweisheit, weil sonst könnte sich jemand hier was einbilden, nämlich ich, könnte denken, meine Rhetorik, ne? Das war wegen mir. Nee, kann ich mir nicht. Ich habe ganz einfach, später sagt er dann, betont er in Kapitel 2, als ich unter euch war, in Vers 2, habe ich was, nichts anderes gewusst, als nur Jesus Christus als den Gekreuzigten. Ich habe euch einfach diese Botschaft vorgestellt, präsentiert. Und ich wusste, Gott wird diejenigen zu sich ziehen und erretten, die er erwählt hat. Es wird als Torheit verschrien in dieser Welt, deshalb hat es keinen Sinn, dass wir es versuchen, irgendwie anzupassen, umzukleiden, zu modifizieren. Die Botschaft ist sehr radikal und deshalb wird sie als Torheit gesehen, als Unsinn, das ist Schwachsinn. Das kann doch kein Mensch glauben, weil es fordert ein komplettes Umdenken von uns. Es ist eine komplett neue Weltanschauung. Wenn du ein Christ bist, siehst du die Welt durch andere Augen. Du siehst die Welt nicht mehr so, wie du sie einst gesehen hast als Ungläubiger. Oder gesehen hättest, wenn du jetzt christlich erzogen wurdest. Und wir wollen an dieses Argument, bevor wir in dieses Argument des Paulus eintauchen können, müssen wir dieses Grundverständnis haben. Wir müssen dieses Grundverständnis. Was ist diese Botschaft vom Kreuz? Was meint er damit? Verstehen wir wirklich die Tiefe, was Paulus hier sagt? Was er hier impliziert? Und deshalb lasst uns das heute erstmal anschauen. So, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind eine Vorbereitung auf diesen Text. Ja, wir machen jetzt eine Art Einleitung heute. Die ganze Predigt ist eigentlich eine Einleitung, ja, für diesen Text. Einfach, dass wir ganz tief reingehen können und wirklich das gut verstehen. Und deshalb ist mein Thema heute auch das kreuzzentrierte Leben. Ihr seht das auch auf euren Gemeindeblättern. Kreuzzentriertes Leben. Und wir haben nur zwei Punkte, ist ganz einfach heute. Wir haben einerseits die Bedeutung und andererseits das Leben. Wir haben die Bedeutung des Kreuzes, wir haben das Leben des Kreuzes. Wir müssen die Bedeutung verstehen. Und mit der Bedeutung meine ich vor allem wie schwerwiegend, wie wichtig, wie essentiell ist diese Botschaft für uns, damit wir überhaupt begreifen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Es ist absolut grundlegend für alles, um alles zu verstehen, um unsere Realität um uns herum, unsere Welt, die Probleme in dieser Welt, die politischen Probleme, die Dinge, die im Moment vorgehen auf dieser Welt, all diese Dinge, ihr könnt das alles nicht verstehen, wenn ihr nicht Christen seid. Ihr könnt es nicht verstehen. Und damit meine ich, ihr könnt es nicht richtig interpretieren. Weil das, die Botschaft vom Kreuz ist die essentiellste, die Grundlage zum Verständnis unserer gesamten Realität, unseres gesamten Universums. Boah, jetzt denkt ihr, boah, das ist ja eine Behauptung. Okay, lass mich das begründen. Das ist das Erste, die Bedeutung des Kreuzes. Wir müssen zunächst verstehen, dass die Botschaft des Kreuzes, und damit meine ich das Evangelium, die Botschaft von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi, die Sündenvergebung, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Evangelion auf Griechisch heißt die gute Nachricht. Dass das eben, wie gesagt, keine Hosentaschenreligion ist. Es ist nicht etwas, was ihr eurem Glaubenssystem einfach so nur hinzufügt. Sondern Christus hat gesagt, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Du sollst alles verlassen. Alles, was du je gedacht hast, alles, was du je geglaubt hast, war falsch. Und jetzt glaubst du das, was ich dir sage, sagt Jesus. So radikal ist das Christentum. Und jetzt versteht ihr schon, warum auch unsere heutige Gesellschaft sagt, das ist absoluter Schwachsinn. Das gibt's doch gar nicht. Und das war damals nicht anders, glaubt mir. Wir werden das noch sehen, wir werden das noch deutlich sehen in den nächsten Predigten, wie die Griechen und auch die Juden darüber dachten, über diese Botschaft. Aber das Kreuz, diese Botschaft, verändert euer ganzes Denken. Alles muss sich dieser Botschaft unterordnen. Auch unser Verstand. Und danach, erst wenn wir das verstehen, erkennen wir auch, wie wir dann aus dieser Botschaft, aus der Kraft, die aus dieser Botschaft kommt, leben können. Dann wird sie für uns von der Torheit, wenn wir Ungläubige waren, zur Kraft Gottes. Zur Kraft Gottes. Und deshalb müssen wir erst die Bedeutung verstehen und dann verstehen wir das Leben. Die Bedeutung hier, das Wort vom Kreuz, wörtlich das Wort das des Kreuzes, hier im Griechischen, das ist ein Genitiv des kommunikativen Inhalts. Das ist die Botschaft, welche das Kreuz als Inhalt vermittelt. Das ist die Idee. Die Botschaft hier, Logos, könnte auch Lehre sein. Logos ist ein sehr breit gefächerter Ausdruck. Hier in diesem Kontext, Botschaft und Verkündigung passt am besten. Und das werden wir noch sehen, wenn wir uns dann durch den Text arbeiten. Es geht um die Verkündigung, es geht um die Präsentation dieser Botschaft. Nicht so sehr darum, dass es jetzt einfach eine weitere Lehre ist, ein weiteres Doktrin, einfach eine Theologie, die ich glaube. Nein, es ist eben eine völlig veränderte Sicht der Dinge in dieser Welt. Es ist eine Weltanschauung, es ist was komplett Revolutionäres. Und es ist für die einen, es ist eine völlige Torheit, ein völliger Unsinn, nämlich für diejenigen, die verloren gehen. Und für die anderen ist es die absolute Kraft, die absolute essentielle Lebenskraft. Das ist wichtig, das ist so ein extremer Kontrast, das ist wie schwarz und weiß. Für die einen ist es der absolute Schwachsinn und für die anderen ist es die Kraft, Betonung auf die. Und die Bedeutung des Kreuzes, wie schon gesagt, ist zentral für unsere Weltgeschichte. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ich habe es schon gesagt, dass man ohne das Kreuz, ohne den Glauben an Jesus Christus intellektuell, ethisch und moralisch nichts wirklich verstehen kann. Man kann es nicht. Okay, jetzt müssen wir das klassifizieren. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist so zentral und so essentiell, um unsere Realität, um das, was um uns herum zu geschieht, richtig zu verstehen, dass man ohne das Kreuz, ohne den Glauben an Christus eigentlich prinzipiell nichts weiß. Man weiß alles oder nichts oder alles über nichts und nichts über alles. Weil es fehlt einen bestimmten Schlüssel, um unsere Realität zu verstehen. Und ich will euch das verbildlichen. Denk mal an all die Probleme in der Welt. Krankheit, das Böse, die Not, die Hungersnot heutzutage, das Elend, die Kriege, die Probleme der Menschen, die politischen Konflikte, die unlösbaren Konflikte, die Katastrophen. Man hat eigentlich gar keine Erklärung dafür. Die Menschen haben keine Erklärung, keine wirkliche Erklärung. Es ist halt einfach so. Ja, man stirbt halt. Das ist halt einfach so. Und da kommen sie mit der Evolution und ja, wir leben dafür, dass wir unsere Spezies erhalten und dass wir unsere Gene weitergeben. Ja, toll. Ein toller Lebenssinn. Sie haben keine Erklärung. Das ist eine Nichterklärung. Das ist kein Grund. Das macht keinen Sinn. Warum sollten wir uns weiterentwickeln, wenn es gar keinen Zweck gibt, wozu wir hier sind? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und sie werden dann auch noch eine komplett falsche Lösung suchen. Nämlich eine, die im Menschen selber begründet ist. für all diese Probleme. Man versucht dann als Mensch eine Lösung zu finden, die in mir selbst begründet ist. Also ich muss es tun. Ich muss mich retten. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, heißt es. Furchtbar. Schreckliche Aussage. Aber das ist genau, was die Leute denken. Und wenn ihr euch ein bisschen umschaut in der heutigen Welt, ist es genauso. Ich denke da zum Beispiel auch an die ganzen Weltuntergangsfilme, die in den Kinos laufen. Immer ist es der Mensch oder ein bestimmter Mensch, der am Schluss die Rettung bringt. Es ist immer der Mensch, der sich selber erlöst. Das ist ganz interessant. Aber die Botschaft des Kreuzes bringt genau das Gegenteil. Bringt genau das Gegenteil. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist bankrott. Es gibt nichts, was der Mensch zu seiner eigenen Rettung beitragen könnte. Er ist gefallen, er ist völlig verdorben, er ist voller Bosheit und Schlechtigkeit. Ihr könnt gerne mal Römer Kapitel 3 lesen, damit ihr nicht denkt, dass ich mir das aus dem Finger sauge. Steht da. Er liebt die Sünde, er liebt die Finsternis mehr als das Licht, sagt Johannes 3,19. Er will nicht zu Gott kommen, er sucht Gott nicht, heißt es in Römer 3,11. Er kennt Gott nicht, er ist geistlich und moralisch tot, Epheser 2,1. Tot heißt, er ist getrennt von Gott. Er hat keine Antenne für irgendwas Geistliches. Ohne die Offenbarung Gottes kann er nichts wirklich wissen. Und damit meine ich richtig interpretieren. Ich will damit nicht sagen, dass die Menschen, die Ungläubigen, nichts wissen können in einem allgemeinen Sinn. Es gibt sehr viel intelligentere Menschen als ich oder du. Ja, wir werden das noch sehen. Paulus macht es sogar sehr deutlich, dass Gott sowieso die Unedlen und Unweisen der Welt erwählt und nicht die Doktoren und Professoren. Also, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel mehr Wissen haben als wir. Aber das Problem ist, sie haben all diese Daten, aber sie können sie nicht richtig interpretieren, weil sie nicht an die Botschaft des Kreuzes glauben. Sie verstehen das nicht. Ihre Daten werden am Ende immer die Interpretation, der Ausgang, das Resultat ihrer Interpretation wird immer falsch sein, weil ihnen fehlt ein entscheidender Block in ihrer Gleichung sozusagen. Es ist diese Botschaft vom Kreuz. Sie können die Realität nicht interpretieren, nicht richtig. Es wird lückenhaft sein, unvollkommen. Es ist wie eine Software, die von Viren und Fehlern behaftet ist. Sie wird teilweise funktionieren, sie wird gewisse Dinge ausführen können, aber sie wird immer irgendwo schadhaft sein und sie wird nie den Zweck ausführen können, zu dem sie eigentlich programmiert wurde, zu dem sie geschaffen wurde. Und genauso ist es bei uns. Sie muss völlig gereinigt werden von den Viren, von den falschen Fehlfunktionen, damit sie richtig funktionieren kann. Und wie ihr schon seht, ich definiere das Evangelium etwas umfassender als einfach nur, in Anführungsstrichen, diese Aussage, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist sicherlich die Essenz, das ist der Kern des Evangeliums. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, beginnt viel früher und es ist viel umfassender. Es ist die gesamte Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, das Evangelium ist ein ganzes Buch, das fängt ganz vorne an bei 1. Mose. Ja? Uns ist das klar, dass das Zentrum ist natürlich das Kreuz. Es führt alles auf das Kreuz hin. Aber es beginnt bereits bei der Schöpfung. Der Mensch wird von Gott geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Und dann übertritt der Mensch Gottes Gebot. Er stirbt geistlich. Er wird geistlich getrennt von Gott. Da beginnt das ganze Theater, der ganze Schlamassel in 1. Mose 2,17. Und dies überträgt sich auf alle seine Nachkommen. Also alle seine Nachkommen werden als Sünder geboren. Wir sind natürlich geborene Sünder, wir sind natürliche Totgeburten, wenn es um das Geistliche geht. Wir werden geistlich getrennt von Gott geboren. Aber dann hier in dieser Situation offenbart Gott auch ein Versprechen in 1. Mose 3,15, dass er einen Erlöser senden wird. Das ganze Alte Testament befasst sich dann eigentlich damit, diesen Erlöser vorherzusagen, Vorschattierungen zu geben auf diesen Erlöser, Bilder zu geben, zum Beispiel im 3. Buch Mose, ja, die ganzen Opfer und alles. Der Bund mit Abraham, dass alle Geschlechter gesegnet werden, ist ein Hinweis auf den Erlöser. Der Bund mit David in 2. Samuel 7 ist auch ein Hinweis auf den Erlöser, der aus der Linie Davids kommen wird. Und auch das Gesetz Mose, erklärt Paulus in Galater 3, ist ein Zuchtmeister, ein Lehrmeister. Wohin? Auf Christus hin. Es treibt dich zum Kreuz. Es soll eine Sehnsucht nach einem Erlöser erwecken in uns, das Gesetz. Das Gesetz wurde nie gegeben, um zu retten. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus in Römer 3,20. Aber es gibt keine Lösung. Das Gesetz ist keine Lösung. Die Lösung ist der Erlöser. Ja? Die Lösung ist der Erlöser. Schon immer war das so. Von Anfang an war das so. Gott hat das von Anfang an deutlich gemacht. Ihr Menschen könnt euch selber nicht erlösen. Und ich werde euch einen Erlöser senden. Und im Laufe der Geschichte des Alten Testaments wird er immer, es wird sozusagen wie ein Bild gezeichnet, das immer klarer wird und immer deutlicher wird, bis wir schließlich im Neuen Testament sind, wo er dann kommt, wo wir ihn dann sehen, wo er uns vorgestellt wird. Auch die Propheten, sie porträtieren und beschreiben den Messias, wie er kommen wird, auf einem Eselsfüllen in Sacharja 9,9. Wie er sterben wird, in Jesaja 53. Wie er auferstehen wird, in Psalm 16. Wie er retten, erlösen wird. Und auch wie er wiederkommen wird, in Malachi 3. Sehen wir auch. Seine Wiederkunft wird auch schon vorausgesagt. Und dann kommen wir, wie gesagt, ins Neue Testament und die Evangelien bekommen dann eine ausführliche Vorstellung dieses Messias. Wir haben 4 Bücher, die geschrieben wurden und jedes Buch, jedes Evangelium behandelt, hat einen anderen Schwerpunkt. Deshalb weichen sie voneinander ab, nicht in dem Sinne, dass sie sich widersprechen, sondern dass sie andere Themen betonen. Aber es wird da viel Betonung drauf gelegt, dass gleich 4 Evangelien uns gegeben wurden. Muss es wohl wichtig sein. Wenn ihr mal durch die ganze Bibel lest, werdet ihr feststellen, ihr lest 4-mal durch ein Evangelium. Das ist wichtig, weil sonst wird es nicht wiederholt. Und wir sehen den Messias, seine Reden, seine Lehren, seine Wunder. Und das alles führt zu diesem Ziel hin, zu dem Kreuz. Zu dem Kreuz. Die Apostelgeschichte zeigt uns dann die Entstehung der Gemeinde, also die erste Gemeinde entsteht, wie die Botschaft sich ausbreitet und die Briefe geben uns dann Korrektur für die Gemeinde und für das christliche Leben. Die schauen zurück auf das Kreuz. Und selbst die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, beleuchtet, was noch aussteht, was sozusagen wie das Ende kommen wird. Aber auch da steht das Kreuz Jesu Christi im Zentrum. Selbst ganz am Ende in diesem Buch, ganz am Ende wird Jesus als das Lamm auf dem Thron dargestellt in Offenbarung 22,1. Und das Lamm ist ein Hinweis darauf, dass Jesus als Opferlamm gestorben ist für uns. Das wird für alle Ewigkeit in unserem Bewusstsein sein. Ist euch das bewusst? Das heißt in Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch seine Wundmale werden wir in alle Ewigkeit sehen. Er heißt, in Offenbarung 5, 6 wird der auferstandene, verherrlichte Christus dargestellt, ein Lamm wie geschlachtet. Könnt ihr euch erinnern, nach seiner Auferstehung, man hat seine Wundmale gesehen. Wir werden das in aller Ewigkeit sehen können. Wir werden daran erinnert. Es beherrscht unser ganzes Denken. Letztlich konzentriert sich also die gesamte Bibel auf dieses eine Ereignis. Jesu Tod und Auferstehung. Und natürlich die Vergebung und Reinigung von unseren Sünden. Paulus fasst das zusammen, was er meint, wenn er von dieser Botschaft spricht. Und jetzt lasst uns mal ein bisschen nach vorne gehen im Korintherbrief ins Kapitel 15. Und da werden wir dann ankommen, wenn ihr alle ein paar Jahre älter seid. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, wir werden sehen. Aber Kapitel 15, hier heißt es in Vers 1, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Also hier erinnert er sie an das, was er ihnen überliefert hat als das Evangelium. Und in den Versen 3 und 4 lesen wir dann, wie er das definiert. Dann sagt er, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, von Christus selbst, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Achtet euch mal auf diese Aussage, nach den Schriften. Das ist genau das, was er hier anspricht. Es wurde im gesamten Alten Testament zuvor gesagt, also prophezeit. Es wurde da schon gesagt. Und das ist das Evangelium, es ist der Kern, es ist die Essenz dieser Botschaft. Und wir werden auch sehen, dass kein Mensch jemals fähig gewesen wäre, sich eine solche Botschaft als die Erlösung der Menschheit auszudenken. Das ist rein unmöglich, dass sich jemand so etwas ausdenkt, weil es ist so etwas von demütigend für den Menschen. Der Mensch kommt absolut schlecht davon. Er kommt absolut als Bankrott heraus. Er kommt nicht als der Held heraus, wie in den ganzen Science-Fiction-Filmen und Romanen und was auch immer. Nein, er ist nicht der Held. Er ist der absolute Verlierer. Er ist der absolute Hilflose und muss gerettet werden. Und durch dieses Evangelium werden wir gerettet. Jetzt guckt euch nochmal an, Kapitel 15, wenn ihr noch da seid. Hier heißt es in Vers 1, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe und so weiter. Wir werden einerseits gerettet durch das Evangelium, aber wir stehen fest in dem Evangelium. Das finde ich interessant. Und die Form hier dieses Verbs histemi beschreibt ein Feststehen, ein Stehen in einem Bereich, in einer Realität. Wir stehen fest in dem Evangelium. Wir werden also nicht nur errettet, sondern wir leben, wir stehen fest. Wir werden gefestigt in der Realität dieses Kreuzes, in dieser Botschaft. Wir leben im Schatten des Kreuzes, wie das jemand mal ausgedrückt hat. Es muss unser Denken durchdringen. Diese Wahrheit ist die einzige Realität. Es gibt sonst keine. Es gibt sonst keine. Und es definiert unser ganzes Dasein. Und es erklärt genau diese Schwierigkeiten, die die Menschen heute sehen in der Welt. Es erklärt, warum all das Böse in der Welt ist. Es erklärt, woher das Böse kam. Es erklärt, warum es Krankheiten gibt. Es erklärt, warum es all das Elend gibt. Aber es erklärt uns auch, wie wir gerettet werden und was die Lösung ist. Es muss unser ganzes Denken bestimmen. Und Gott definiert in seinem Wort, und ihr habt es jetzt hoffentlich gesehen, dass Gottes Wort, die ganze spezielle Offenbarung, letztlich auch das Evangelium, die gute Nachricht ist, mit dem Zentrum, mit dem Kreuz als Zentrum, das definiert unser Denken, sagt uns, was richtig, was falsch ist, was wir denken sollen, was wir nicht denken sollen, was falsch, was richtig ist, es gibt uns moralische Maßstäbe. All diese Dinge können wir nicht wissen, wenn wir nicht uns an die Bibel halten. Und jeder Atheist, der behauptet, er glaubt nicht an Gott und irgendwas sagt über richtig und falsch, der klaut vom Christentum. Dann sagt mir, hör auf, sagt dem Atheisten, bleib du in deinem Universum, okay? Weil du kannst nicht wissen, was richtig und falsch ist. Du hast ja keinen Gott. Du glaubst nicht an Gott. Also bleib bitte in deiner Welt und stiehl nicht von meiner Welt hier, von meinem Universum, was die Realität ist, nämlich, dass ein Gott existiert, der moralische Maßstäbe festgelegt hat. Und das ist etwas, was die Menschen natürlich nicht verstehen, weil sie haben irgendwo dieses innere Wissen, wir haben das gehört, Dieter hat das deutlich gemacht. Sie klauen eigentlich von der biblischen Weltsicht, wenn sie von ethischen Maßstäben reden. Das können sie eigentlich gar nicht, woher wollen sie es wissen? Sie wissen es nur, weil Gott es gesagt hat und weil Gott es in ihre Herzen gelegt hat. Aber außerhalb dieser Offenbarung gibt es keine wahre Erkenntnis, weder zur Errettung, das ist wichtig, weder zur Errettung noch zum praktischen Leben, noch zum Funktionieren im Alltag. Und deshalb seht ihr so viele, man spricht ja heute von dysfunktionalen Familien und dysfunktionalen Beziehungen und was weiß ich. Es ist ja kein Wunder, sind die alle dysfunktional. Weil sie kennen den Retter nicht, sie kennen Christus, sie wissen nicht, wie sie sich wirklich, sie kennen die Kraft der Vergebung nicht und all diese Dinge. Und das ist natürlich sehr traurig, aber das ist genau das, was die Bibel sagt, was geschehen wird. Der Weg des Übertreters ist hart, sagen Sprüche 13. Der Weg des Übertreters ist hart. Es wird so ein harter, rauer Weg beschrieben da. Also, wir verstehen jetzt die Bedeutung, wir verstehen die Tiefe des Evangeliums, es definiert unser Leben, diese Botschaft vom Kreuz. Aber was ist jetzt mit dem Leben? Wie leben wir denn jetzt? Ist jetzt die große Frage. Und das ist der zweite Punkt heute. Ihr seht, wir kommen nicht so schnell voran, aber das ist wichtig. Das sind ganz wichtige Dinge. Das Leben des Kreuzes. Wie leben wir denn jetzt? Wir werden gerettet, wir erkennen die Wahrheit. Wie leben wir jetzt? Ganz praktisch. Und wie gesagt, Paulus, jetzt gehen wir zurück zum 1. Korinther 1,18, zu diesem Vers. Und Paulus sagt hier, Wie gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Sie haben, wie gesagt, sie sind, für sie ist es Unsinn. Sie können das irgendwie nicht verstehen. Sie können damit nichts anfangen. Aber die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und hier habt ihr das Wort Kraft, und das ist interessant. Torheit wird nicht Weisheit gegenübergestellt, sondern Torheit wird Kraft gegenübergestellt. Für die Ungläubigen ist es Torheit, für uns ist es, würde man erwarten, Weisheit, aber es ist Kraft. Es ist Kraft. Es ist mehr als nur ein Wissen. Es ist mehr als nur eine Erkenntnis. Es ist Kraft. Dynamis ist das Wort hier und das bedeutet so viel wie eine Wirksamkeit oder eine Befähigung. Es gibt euch eine Befähigung zum Leben. Es ist die Kraft Gottes, die in euch wirkt. Diese Botschaft hat eine verändernde Wirkung und befähigt uns zu einem neuen Leben. Ein Leben, zu welchem wir als verlorene Sünder nicht fähig gewesen wären. 2. Petrus 1,3 macht das deutlich. Gott hat uns alles gegeben, was wir zur Gottseligkeit brauchen. Römer 1,16 macht es auch deutlich, es ist eine Gotteskraft zur Rettung. Auch hier, dynamis deo, das ist Gotteskraft. Gottes verändernde Kraft wird wirksam und effektiv in unserem Leben durch diese Botschaft und durch das ständige Nachdenken über diese Botschaft. Wir gehen nie davon weg, nie. Wir sollten die Evangeliumsbotschaft, die Kreuzesbotschaft nie auf das Büchergestell stellen und verstauben lassen in unserem Leben. Nie. Jeden Tag muss uns das vor Augen sein, weil es die verändernde Kraft Gottes ist, wie es uns hier gesagt wird. Das Evangelium ist diese Kraft. Nicht irgendwelche Tricks, nicht irgendwelche Psychohilfen, irgendwas. Es ist diese einfache, simple Botschaft. Sie ist auch die Kraft zum Leben für dich und mich. Die Gnade, das Kreuz, ist nicht nur die Basis unserer Rettung, sondern auch unserer Beziehung zum Herrn. Das Kreuz ist die Basis deiner und meiner Beziehung zum Herrn. Es sind nicht meine Werke, es sind nicht meine Gefühle, es ist nicht mein Dienst, es ist nicht, was immer du da einfüllst, es ist nur das Kreuz. Das muss uns, darüber müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Weil wir neigen alle irgendwo dazu, entweder so ein bisschen religiös zu sein oder halt so vielleicht ein bisschen eben gefühlsorientiert. Ich fühle Gott irgendwie nicht heute, ich fühle seine Nähe nicht, was auch immer. Passt auf damit. Und wenn wir verstehen wollen, wie wir aus diesem Kreuz leben, dann müssen wir vielleicht zuerst mal das Negative anschauen, das, was wir nicht tun sollen, um dann zu verstehen, was wir dann endlich tun sollen oder wie das dann wirklich aussehen soll. Denn wir als Gläubige, wir stehen in der Gefahr, etwas im Geist zu beginnen, aber im Fleisch zu vollenden, sagt Paulus in Galater 3. Wir stehen in der Gefahr, sozusagen uns durch das Evangelium, durch die Botschaft, die wir hören, retten zu lassen. Aber dann wollen wir irgendwie selber weitermachen. Eben durch Werke, wie zum Beispiel die Galater, oder durch Weisheit und Philosophie, so wie die Korinther, oder vielleicht durch andere falsche menschliche Mittel und Errungenschaften. Wir stehen in der Gefahr, plötzlich selber zu wuscheln und selber irgendwas zu machen. Anstatt weiter durch die Gnade, durch diese Botschaft, durch die Kraft, die diese Botschaft uns gibt, zu leben. Und ich möchte euch heute die drei typischen Kategorien, es sind wirklich eher breite Kategorien, vorstellen. Es gibt drei Möglichkeiten, drei große Fallen, in die wir tappen können. Und zwar basiert oder auf der wir dann unsere Beziehung zu Gott oder zum Herrn aufbauen. Wir stehen in der Gefahr, unsere Beziehung zum Herrn entweder auf Werke, auf Angst oder auf Gefühle zu bauen. Wir gehen jetzt da ganz kurz durch. Also die erste Falle, wie gesagt, ist, wir begründen unsere Beziehung zum Herrn auf Werke. Das ist die erste Falle, in die wir tappen können. Man kann das auch Gesetzlichkeit nennen, religiöse Frömmigkeit. Es ist die Gefahr, unsere Beziehung zum Herrn auf unsere Werke zu basieren, zu gründen. Sozusagen das Angenommensein bei Gott durch Werke sich verdienen zu wollen. Das Problem hier ist, dass wir nun plötzlich den Gehorsam zur Basis unserer Beziehung machen. Zur Voraussetzung. Nicht länger das Evangelium. Nicht länger die Botschaft der Erlösung. Wir stehen dann fest in unseren eigenen Werken, anstatt in dem Werk Christi. Ihr könnt euch nicht Punkte verdienen bei Gott. Können wir nicht. Und das werden wir auch nie können. Wir sind nicht fähig dazu. Alle guten Werke, die ihr tut, die ich tue, sind von wem? Von Gott gewirkt, nicht von mir. Sie sind eine natürliche Folge der Errettung, aber sie sind niemals die Basis unserer Beziehung. Ihr könnt durch eure Werke nicht eure Rettung bewirken und ihr könnt durch eure Werke auch nicht eure Beziehung zum Herrn aufrechterhalten oder bewahren. Ihr könnt euer Heil nicht selber bewahren durch eure Werke. Es geht nicht. Können wir nicht. Unsere Werke werden immer wie dreckige Lumpen sein vor Gott, wenn sie noch so gut sind. Sie werden immer behaftet sein von Sünde, solange wir hier auf dieser Welt sind. Es wird immer unvollkommen bleiben. Es wird nie perfekt sein. Nie, nie, nie hier auf dieser Erde. Und wir können niemals unsere Beziehung zum Herrn auf Werken basieren. Die Bibel macht deutlich, dass ihr nicht gerettet seid, weil ihr euch entschieden habt, sondern weil ihr erwählt wurdet. Ihr könnt euch nicht retten, ihr könnt euch genauso wenig bewahren, das tut der Geist in euch. Es heißt in 1. Petrus 1,5, dass wir in der Kraft Gottes, und hier auch, Dunamis, Gottes, bewahrt werden. In seiner Befähigung. Er gibt euch diese Befähigung. Oder auch, dass der Böse uns nicht antasten kann, in 1. Johannes 5, Vers 18. Der Grund dafür ist, weil Gott uns bewahrt. Nicht, weil wir so gut sind. Und das Leben eines gesetzlichen Menschen oder eines Christen, der zur Gesetzlichkeit neigt, kann man vergleichen oder illustrieren mit dem Leben oder der Vorführung eines Tellerdrehers. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt im Zirkus, die dann so diese Teller dann so balancieren und dann kommt ein weiterer dazu und dann kommt noch mehr und dann am Schluss hat man irgendwie 27 Teller, die man da balancieren muss und man friert ein. Man kann sich gar nicht mehr bewegen. Man lebt gar nicht mehr. Man wird steif, man wird kalt. Oder wenn ihr zur Gesetzlichkeit neigt, dann geschieht Folgendes in eurem Leben. Dann steht ihr beispielsweise am Morgen auf, ihr macht eure Andacht, ihr betet diszipliniert, der ganze Tag seid ihr relativ gehorsam und könnt dann auch, habt euch vielleicht nicht aufgeregt über die Kinder und dann am Ende denkt ihr, das war jetzt ein guter Tag, heute war ich ein guter Christ. Unsinn! Unsinn! Das hat nichts damit zu tun. Aufpassen! Und wenn das alles aber misslingt, ihr steht zu spät auf, ihr verschlaft euch, ihr lest eure Bibel nicht, ihr vergesst zu beten und es geht den ganzen Tag alles schief und heute war ein schlechter Tag, heute war ich ein schlechter Christ, war ich nicht ein guter Junge. Klar ist das nicht gut und klar solltet ihr Buße tun darüber, ich will das nicht befürworten, aber eure Beziehung zum Herrn, euer Status als Kind Gottes hat sich überhaupt nicht verändert. Und ihr werdet sehen, zwischen diesen beiden Extremen gibt es hoffentlich ein Mittelmaß. Wir werden immer wieder straucheln, wir werden uns immer wieder korrigieren. Aber wir tun das nicht, weil wir denken, wir könnten dadurch bei Gott irgendwas verdienen, sondern wir tun das, weil wir Gott lieben. Wir tun das, weil wir den Herrn, hoffentlich ist das eure Motivation, auch hierher zu kommen am Sonntag, zu dienen. Nicht weil wir denken, oh, ich muss jetzt für den Herrn tun, ich muss für den Herrn das und das und das tun, weil ich möchte dem Herrn dienen. Ich bin dankbar für alles, was er mir gegeben hat. Mir ist bewusst, was für eine Gnade mir widerfahren ist. Das soll unsere Motivation sein. Aber passt auf, dass ihr eure Beziehung zum Herrn nicht auf eure Performance, auf euren Werken, auf eure, wie gerecht ihr leben könnt, darauf basiert, darauf gründet. Es gründet sich immer noch auf dem Kreuz und es wird immer sich auf das Kreuz gründen, auf die Gnade, die uns gegeben wurde. Ja, wir werden geheiligt, ja, wir werden verändert, das ist richtig. Und wenn sich jemand nicht verändert, dann ist Grund zum Zweifel, dass echter Glaube da ist. Aber trotzdem, unsere Werke tragen nichts zur Erhaltung dieser Beziehung bei. Wir sind gerechtfertigt. Und oft ist es so, dass Menschen, die zur Gesetzlichkeit neigen, eigentlich die Rechtfertigung mit der Heiligung verwechseln. Ja, das sind zwei Dinge, die wir auseinanderhalten sollen. Das eine ist Rechtfertigung, das andere ist Heiligung. Die Rechtfertigung finden wir zum Beispiel in Römer 3,28, wo es heißt, so kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Seht ihr das? Es geschieht ohne Werke des Gesetzes, Römer 3,28. Wir werden vor einem Gericht von Gott für gerecht erklärt. Du bist gerecht. Punkt. Aus. Das ist so. Weil Gott sieht jetzt die Gerechtigkeit seines Sohnes durch in uns. Ja, wir sind wie abgedeckt. Jesus ist unser Deckel, heißt es in 1. Johannes 2. Da steht Sühneopfer, aber eigentlich ist es eine Abdeckung. Gott sieht uns jetzt durch seinen Sohn. Er sieht uns völlig gerecht, völlig vollkommen, obwohl wir eigentlich praktisch gesehen immer noch nicht da sind. Es ist wie, als hätten wir nichts getan. Wir sind einfach gerechtfertigt durch unseren Glauben an ihn, durch unser Vertrauen. Gott erklärt für gerecht. Und das ist die Grundlage unserer Beziehung zu ihm. Es hat nichts mit meinem Verhalten zu tun, mit meinen Werken. Das ist nicht die Grundlage meiner Beziehung zu Gott. Wir erinnern uns, Paulus nennt die Korinther was? Heilige. Obschon sie, wir sehen ja alles andere als heilige Leben. Und er ermahnt sie dann auch ein bisschen, später ein bisschen mehr, und sagt, ihr solltet eigentlich jetzt auch wie Heilige leben, aber euer Status ist, ihr seid Heilige durch euren Glauben. Ihr seid geheiligt, ihr seid abgesondert, ihr seid Kinder Gottes. Durch euren Glauben. Aber nun kommt das große Aber. Jetzt kommt die Heiligung. Die Heiligung ist nun der Prozess, der ein Leben lang dauert. Es ist nicht die Rechtfertigung, die ist einmal. Die Heiligung dauert ein Leben lang. Gottes Geist kommt in dein Leben, sein Wort überführt dich immer wieder von deinen Sünden und du tust Buße und du wirst beständig gereinigt. 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also da wird ein Prozess stattfinden, aber es ist ein Prozess. Und wir sind alle irgendwo, stecken wir an einer Stelle in diesem Prozess. Und deshalb passt auf, dass wir nicht einander richten, dass wir nicht einander zu stark kritisieren oder verachten. Jeder steht irgendwo. Klar müssen wir einander ermahnen, müssen wir einander konfrontieren, aber seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Wir werden gereinigt und tun gute Werke, aber das durch die Kraft Gottes, nicht durch unsere eigene Kraft. Und der Grund oder das Motiv dafür ist unsere Liebe zum Herrn. Es ist wiederum, dass Christus unser Retter ist. Es ist das Kreuz. Es ist, dass ihr euch das vergegenwärtigt, wie viel euch vergeben wurde. Wie geduldig Gott war mit euch. Wie sehr er euch geliebt hat. Und wir wollen nicht eben wie der Tellerdreher sein. Das Bibellesen ist ein Teller und das Gebet ist ein Teller und ich muss dann meine Checklisten, ja, ich war heute gut, ich habe gebetet, ich habe das gemacht. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht die Idee. Diese Dinge sind alle gut, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, ihr sollt das nicht tun, aber tut es aus der richtigen Motivation. Nicht, weil ihr denkt, ihr könnt euch damit Punkte verdienen bei Gott. Und wenn das alles nur Checkpunkte sind in deinem Leben, dann bist du vielleicht in die Falle der Gesetzlichkeit getappt. Und deshalb rufe ich dich zurück zur simplen Botschaft des Kreuzes. Denke darüber nach. Deine gesamte Errettung, deine gesamte Gerechtigkeit, alle deine Werke gründen sich nur auf der einen Tatsache, dass Christus für dich gestorben ist und dass er alles getan hat und alles gewirkt hat und noch wirkt. Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Man kann dem nichts hinzufügen. Unsere ganze Performance, unser ganzes Benehmen wird diesem Werk nichts hinzufügen können. Verwechsel also nicht Rechtfertigung mit Heiligung. Basiere deine Beziehung zum Herrn nicht auf deinem Verhalten, auf deinen Werken. Gut, was ist die zweite Falle? Nun, die zweite Falle ist, wir gründen unsere Beziehung zum Herrn auf Angst. Das ist die zweite Möglichkeit. Wir gründen unsere Beziehung zum Herrn auf Angst. Hier beschäftigen wir uns zu sehr und nur noch mit unserer Sünde. Ja, es ist nicht falsch. Wisst, wir machen im Moment, Sam macht mit uns im Moment diese Bibelstunden über Sünde. Das ist gut. Wir müssen uns mit unserer Sünde beschäftigen. Aber es gibt eine ungesunde Form, wie man sich selber zu sehr, zu stark nur mit seiner Sünde beschäftigen kann und sich ständig nur darin wälzt, wie schlimm man doch ist. Und wir basieren dann unsere Beziehung auf Gott mehr oder weniger auf Angst, dass er uns bestrafen wird. Oh, jetzt wird dann gleich ein Blitz vom Himmel kommen, jetzt habe ich wieder das gemacht. Ja. Vergesst nicht, dass wir aus Gnade errettete Sünder sind. Wir sind zwar gerechtfertigt, wir sind gerecht erklärt, aber wir sind in dem Prozess der Heiligung. Wir sind noch nicht angekommen. Und deshalb sündigen wir noch. Wir können uns so sehr mit unseren Sünden beschäftigen und immer nur darauf schauen, wie schlimm wir sind und uns hinterfragen, mit jeden kleinsten inneren Regung, die vielleicht irgendwie stolz sein könnte, dass wir vergessen, auf die Gnade zu schauen, die uns umformt. Wir sind noch nicht angekommen. Philipper 3,12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Es sind Leute, die immer nur schlecht von sich denken. Ach, das wird nie etwas mit mir. Es hat eh keinen Sinn. Ich bin nicht so begabt wie die und die Person. Ich kann das einfach nicht. Oder ich bin noch nicht reif genug. Ich muss noch 20 Jahre warten, bis ich dahin komme. Gott kann mich jetzt nicht gebrauchen. Passt auf. So machen wir die Botschaft des Kreuzes kraftlos in unserem Leben, wenn wir so denken. Wir trauen Gott nicht zu, dass er uns verändern kann. Was sagt die Schrift? Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wenn du Christus angehörst, dann bist du völlig frei von deiner Schuld. Völlig frei. Nicht nur teilweise, völlig. Wie gesagt, Jesus sagte, es ist vollbracht, nicht? Nun, ich habe jetzt angefangen, jetzt müsst ihr mal ran, weitermachen. Nee, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, es ist vorbei, es ist erledigt. Wir sollten unsere Sünden bekennen, ja. Wir sollten zu Gott kommen und uns als schlimmste Sünder sehen, wie das Paulus sagt in 1. Timotheus 1,16. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Ja, wir dürfen da nicht stehen bleiben, unser Leben von Angst regieren lassen. Oh, ich habe gesündigt und ich bin so schlimm und ja, niemand ist so schlimm wie ich. Du beraubst Gott seiner Ehre dadurch. Gott hat es gefallen, Sünder zu retten. Er hat uns vorherbestimmt, heißt es in Epheser 1,5, zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es hat ihm gefallen, dich zu retten. Egal wie schlimm du bist oder immer noch bist oder warst oder wie auch immer. Es gefällt Gott, Sünder zu retten und auch umzugestalten. Er wird dadurch verherrlicht. Und sie zu gebrauchen, auch wenn sie noch kein fertiges Produkt sind. Ja, er gebraucht uns trotzdem. Ich sage oft, Gott baut seine Gemeinde mit uns und oft trotz uns. Ja, das ist so. Aber er benutzt uns. Jesus war ein Freund von Sündern. Er hat sie nie von sich gewiesen. Jesus hatte Ärger mit den religiösen Menschen, mit den selbstgerechten, fundamentalistischen, konservativen Pharisäern. Da hat er Ärger mit denen, die haben auch Ärger mit ihm gehabt, aber nie mit den Sündern, die haben ihn geliebt. Er will, dass du zu ihm kommst und deinen Ballast ablegst am Kreuz. Es war seine Mission. Das ist der Grund, warum er kam. Wir haben das gehört, der Retter kam. Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht der Gesunde braucht den Arzt, der Kranke. Und wir sind ein riesiges Krankenhaus hier. Ja? Und Jesus ist unser Arzt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Zu ihm müsst ihr gehen, er kann euch helfen. In Lukas 7 sehen wir eine Begebenheit, als Jesus bei einem Pharisäer eingeladen war zum Abendessen. Man weiß nicht ganz genau warum, da kommt eine Sünderin, heißt es da, ihr müsst die Stelle nicht aufschlagen, ich erzähle es euch einfach. Einfach so ohne Einladung kommt sie rein, platzt rein, salbt ihm die Füße, wascht ihm die Füße, trocknet ihm die Füße mit den Haaren ab. Und der Pharisäer denkt natürlich, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, und er benutzt da eine Konstruktion im Griechischen, man nennt das vorausgesetzte Nichtrealität. Das heißt, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, ist er aber offenbar nicht. Das ist so die Aussage in dieser Konstruktion. Dann wüsste er, was das für eine Frau ist und würde sich bestimmt nicht von ihr berühren lassen. Ja? Und Jesus benutzt diese Gelegenheit, um diesen Pharisäer, diesem Fundamentalisten, diesem selbstgerechten, konservativen, jüdischen Lehrer eine Lektion über Barmherzigkeit und Vergebung zu geben. In Vers 47 sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie was? Viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist die Ermutigung für uns. Du bist nicht zu sündig, um zu Christus zu kommen. Du bist nicht zu sündig, um von ihm angenommen zu werden. Dafür ist er ja gerade gekommen, weil wir zu sündig sind, weil er uns eben nicht annehmen kann einfach so. Gott, der Vater, kann uns nicht einfach so annehmen, ohne dass irgendjemand für uns einspringt, für uns einsteht, für uns stirbt. Wenn du deine Sünden bekennst und davon lassen willst, dann wirst du von Christus angenommen. Wiederum die Botschaft des Kreuzes macht Schluss mit unserer Schuld. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, Kolosser 2,14. Die Schuld ist weg. Die Sünde ist bezahlt. Deine vergangenen und auch deine zukünftigen. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Es ist alles weg. Das Konto, dein Schuldenkonto ist leer. Da ist nichts mehr drauf. Keine roten Zahlen, ja? Und du kannst nicht selber dafür bezahlen. Das hat Christus getan. Und deine Beziehung zu ihm basiert also nicht auf Werken oder auch nicht auf der Angst. Er könnte uns doch noch strafen. Er könnte am Ende doch noch ein Ass aus dem Ärmel. Oh, da ist doch noch eine Sünde und jetzt werde ich dich doch noch in die Hölle werfen. Nein, das tut er nicht. Wir gründen unsere Beziehung zum Herrn also nicht auf Werke, wir gründen sie auch nicht auf Angst und wir wollen sie auch nicht auf, dass das Dritte auf unsere Gefühle basieren. Das ist die dritte Falle, in die wir tappen können in unserem christlichen Leben. Hier basiert deine Beziehung zu Gott nicht auf Werken oder auf Angst, aber dafür einfach auf dein Gefühl. Man könnte das auch Subjektivismus nennen. Es ist einfach so geführt durch meine Gefühle, was ich halt gerade so fühle. Martin Lloyd-Jones sagte mal, Zitat, dass der größte Teil unserer Unzufriedenheit in unserem Leben damit zu tun hat, dass du auf dich hörst, anstatt dass du zu dir sprichst. Zitat Ende. Wir hören viel zu viel auf unsere innere Stimme. Wir müssen anfangen, zu uns selbst zu predigen. Ja, predigt zu euch selbst. Steht am Morgen in den Spiegel und predigt euch an. Predigt euch die Botschaft des Kreuzes ins Gesicht. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gerettet. Dir ist vergeben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und darauf will ich jetzt stehen, auf dieser Wahrheit. Ich lasse mich jetzt nicht wieder unterkriegen von der Sünde. Und ich lasse mich auch nicht unterkriegen von der Angst. Und schon gar nicht von meinen Gefühlen. Und wir tun das viel zu wenig. Und wenn deine Beziehung zum Herrn auf Gefühlen basiert, dann kann das so sein, dass die Stimmen in deinem Kopf dich verrückt machen. Dann stehst du am Morgen auf, wachst auf und denkst, oh, heute ist Donnerstag, oh Schreck. Heute habe ich noch ein Treffen, habe ein Meeting am Nachmittag. Dann ziehst du deine Füße langsam aus dem Bett. Oh, gestern war das so ein Geräusch im Auto. Ich habe das gehört, oh, es geht das Ding schon wieder kaputt. Oh, in meinem Leben geht auch alles schief. Du kommst ins Bad, schaust in den Spiegel, oh, das Ding ist dreckig, macht denn meine Frau hier nie sauber? Da kann man niemand was sauber halten, hier so geht das weiter, deine Gedanken drehen sich und drehen sich, du grübelst und denkst nach, was deine Frau gestern zu dir sagte, ob das jetzt sarkastisch war oder nicht, du denkst weiter, ist mein Haus noch sauber genug, oh Schreck, heute Nachmittag kommt Susanne zu Besuch, ich bin ja gar nicht bereit. Und schon habt ihr alles vergessen. Und das passiert, wenn ihr auf eure innere Stimme hört. Ich weiß, wir schmunzeln, ich sehe euch alle schmunzeln, weil ich weiß ganz genau, dass es euch so geht manchmal und es geht mir manchmal auch so. Ich hoffe, du kannst dich da drin sehen. Und das ist, wenn du deine Beziehung zum Herrn einfach auf Gefühlen, du lässt deine Gefühle einfach so gehen. Und du vergisst völlig, wer du bist. Du vergisst völlig, was dein Fokus, dein Gedanke, dein erster Gedanke sein sollte am Morgen, wenn du aufstehst. Wir müssen beginnen, zu uns selbst zu predigen, anstatt auf uns selbst zu hören. Worauf hören wir? Worauf sollen wir hören? Wir sollen hören auf das gewissere, und ich benutze hier ganz bewusst die Steigerungsform, das gewissere prophetische Wort aus 2. Petrus 1,19 oder die Schrift, die von Gott eingegeben wurde aus 2. Timotheus 3,16. Wir predigen die Botschaft des Kreuzes zu uns selbst. Wir können entweder auf die ständig wechselnden Gefühle hören in unserem Innern, oder wir können auf die unveränderliche Wahrheit Gottes hören. Wir haben die Wahl. Wir können uns entscheiden. Und dein Tag wird plötzlich ganz anders aussehen. Das Kreuz, die Wahrheit der Erlösung, muss dein Denken durchdringen und auch deine Gefühle. Und dann wirst du nicht von Gefühlen gesteuert sein, sondern von Prinzipien. Du wirst dann nicht mehr nach Gefühl entscheiden, sondern nach Prinzipien. Und je mehr, dass dein Denken vom Wort Gottes beherrscht wird, desto mehr wirst du sogar intuitiv beginnen, aus den Prinzipien, die du gelernt hast, zu reagieren. Das ist unser Ziel. Dann bist du wahrlich vom Geist geleitet. Das ist es, was es bedeutet. Hat also nichts mit irgendwelchen Mystiken und irgendwelchen Phänomenen zu tun, die wir heute teilweise sehen oder die Leute glauben zu sehen in Gemeinden. Die Erfüllung mit dem Geist ist, dass wir unter seiner Kontrolle sind, dass unser Denken unter seiner Kontrolle ist. Lass dich durch das Wort Gottes, welches vom Geist eingegeben ist, dein Denken korrigieren und predige zu dir selbst, dass du richtig denkst. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder das erwägt oder darüber denkt nach, ist eigentlich die Idee hier. Und das, meine Lieben, ist das kreuzzentrierte Leben. Das kreuzzentrierte Leben ist nichts anderes als ein ständiges Nachdenken, ein ständiges Bewusstsein, dass wir in dieser Realität stehen. Wir stehen unter diesem Kreuz. Uns ist vergeben. Wir sind Kinder Gottes. Wir müssen unsere Identität verstehen. Wer wir sind. Was Gott uns gegeben hat. Alle von euch, jeder von euch hat den Heiligen Geist, wenn er gläubig ist. Ihr habt die Kraft des ewigen Gottes in euch. Ihr könnt das tun. Das ist diese Befähigung. Dynamis. Befähigung. Wirksamkeit. Und jetzt müsst ihr das glauben. Und ihr müsst das zu euch selbst predigen. Gleich vom ersten Moment, wenn ihr aufsteht, morgen, wenn ihr aufsteht, am Montagmorgen, bevor ihr eure Füße aus dem Bett, nehmt euch einen Bibelvers und sagt, ich glaube das jetzt, nicht mein Gefühl, ich denke jetzt darüber nach. Predigt zu euch selbst. Wir müssen die Botschaft des Kreuzes verstehen, die Bedeutung, die Tiefe, es durchdringt, wie das in der Bibel auch, ihr könnt das auch sehen, vom Alten Testament zeigt es auf das Kreuz, das Neue Testament zeigt zurück auf das Kreuz, die vier Evangelien bilden das Herzstück und zeigen uns, das Kreuz ist dieses Zentrum, diese zentrale Realität, die alles, was wir glauben, alles, was wir denken und alles, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, definieren soll, bestimmen soll. Alles gründet sich auf diese Botschaft. Es ist absolut grundlegend. Und es ist wichtig, dass unsere Beziehung zum Herrn nicht plötzlich auf etwas anderem basiert, eben auf unseren Werken oder auf Angst oder auf Gefühlen. Sonst wären wir mystisch, religiös, gesetzlich. Und wir rutschen dann genau in diese verschiedenen Probleme ab, die wir schon in der Kirchengeschichte sehen können und die wir auch in der Geschichte Israels sehen können. Das ist interessant. Das sehen wir überall. Leute, die sich auf ihre eigenen Gefühle verlassen haben, Leute, die nur aus Angst gehandelt haben, zum Beispiel aus Menschenfurcht, und Leute, die aus Gesetzlichkeit gehandelt haben. Letztlich haben sie Christus deswegen auch ans Kreuz genagelt. Das ist Gesetzlichkeit. Die Pharisäer. Sie konnten das nicht haben, sie konnten ihn nicht abhaben. Es ging gegen den Strich, gegen ihre Machtgier, gegen ihre Position, die sie hatten. Und deshalb wollten sie ihn nicht haben. Die Frage, die bleibt am Schluss jetzt hier, ist, worauf gründest du also dein christliches Leben? Worauf gründest du dein christliches Leben? Verstehst du die Bedeutung des Kreuzes auch für dein Leben, wenn du Christ bist, dass du nicht einfach nur ein bisschen religiös bist und fromm? Du hast nicht einfach nur ein Ticket zum Himmel, nein. Du hast die Erkenntnis, die Gott schenkt, und wir werden das noch sehen, je mehr wir durch diesen Text uns arbeiten. Du hast die Erkenntnis, die Gott schenkt, und du wusstest gar nichts. Du warst tot in Übertretungen und Sünden, und jetzt bist du in der Wahrheit. Jetzt erkennst du die Wahrheit. Aber nun bist du zu einem neuen Leben durchgedrungen. Du musst jetzt lernen, in diesem Leben zu wandeln. Du bist geistlich zu einer neuen Kreatur geworden. Komplett neu erschaffen, 2. Korinther 5, 17. Und deshalb siehst du die Welt jetzt plötzlich mit völlig anderen Augen. Du kannst und du willst nicht mehr so weiterleben wie zuvor. Und du liebst nun den Herrn, du willst ihm folgen und ihn ehren, aber die Grundlage ist die Liebe zu ihm. Und die Grundlage ist eben diese Kreuzesbotschaft, dieses Bewusstsein, mir ist vergeben. Wie Sam auch schon sagt in Bibelstunden, er ist ein großer Retter und ich bin ein großer Sünder. Und es gibt diese Gefahr. Wir können plötzlich versuchen, im Fleisch zu vollenden. Wir können versuchen, unsere Beziehung zu ihm auf Leistung zu gründen, gesetzlich sein, mich zu vergleichen mit anderen oder unsere Gerechtigkeit in ständiger Angst zu leben, so dass wir das Gefühl haben, oh, ich werde jeden Moment von Blitz getroffen, wenn ich das und jenes tue. Nein, jetzt habe ich zu viel gesündigt. Gott hat bestimmt genug von mir. Nein, unsere Schuld ist vergeben. Oder dass wir uns einfach von unseren Gefühlen leiten lassen und Gottes Nähe nicht fühlen oder was weiß ich nicht fühlen, anstatt eben nicht auf die innere Stimme zu hören, sondern auf das, was Gottes Wort sagt. Predige das Evangelium zu dir selbst. Singe das Evangelium. Bete es. Beschäftige dich jeden Tag mit dieser grundlegenden Wahrheit. Lass sie nicht irgendwo auf der Seite. Alle andere, es gibt wunderbare theologische Themen, die wir uns anschauen können. Es gibt viele Dinge, aber lass nie diese einfache Botschaft der Erlösung hinter dir. Vergiss es nie. Es ist das, was dein Leben bestimmen und definieren wird und muss. Als ein reifer Christ ist es nicht etwas, was wir hinter uns lassen, sondern was wir in einer größeren und nie dagewesenen Tiefe verstehen. Diese Wahrheit ist dein und mein Leben. Wir leben aus dieser Botschaft. Sie ist die Kraft. Sie ist uns, die wir gerettet werden, eine Gotteskraft, wie Paulus sagt. Amen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort geoffenbart hast, dass wir verstehen dürfen, auf welcher Grundlage wir gerettet sind. Und hilf uns, das in einer neuen Frische zu verstehen. Viele von uns sind schon lange im Glauben und kennen diese Wahrheiten. Es ist nichts Neues vor uns. Aber lass uns das in einer neuen Frische jeden Tag erkennen und vor allem auch, was die Auswirkungen auf unser Leben sind davon. Dass wir diese Welt durch andere Augen sehen. Dass wir diese Erkenntnis haben dürfen. Dass wir privilegiert sind, zu verstehen, was die Probleme dieser Welt sind und wie sie gelöst werden. Dass die Lösung letztlich der Erlöser ist. Danke für diese Zusage. Und danke jetzt auch für das Mahl des Herrn, wo wir genau über diese Tatsache einmal mehr nachdenken dürfen. Herr Jesus, sei du gepriesen, du großer Gott. In Jesu Namen. Amen.